Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Viktoria Eklau. Am 7. Oktober 2023 haben Terroristen der radikal-islamistischen Hamas Israel angegriffen. Das ist jetzt ein Jahr her. Die Bilanz des schrecklichen Massakers, rund 1200 Todesopfer, über 5000 Verletzte und etwa 250 Geiseln. Von denen ist eine Reihe befreit worden, andere wurden inzwischen getötet und rund 60 Geiseln werden noch im Gazastreifen vermutet. Vielleicht geht's Ihnen ja ähnlich wie mir. Der 7. Oktober, aber auch der Krieg, der seitdem herrscht, mit so vielen Toten, besonders in der palästinensischen Zivilbevölkerung, haben mich immer wieder traurig und ratlos gemacht. In den vergangenen Tagen ist der Konflikt im Nahen Osten noch weiter eskaliert und Frieden scheint weiter entfernt denn je. Zu den jüngsten Gewaltakten gehörte am vergangenen Dienstag ein Terroranschlag im israelischen Jaffa mit mehreren Toten und Verletzten. Das ist besonders tragisch, weil in Jaffa viele Juden und Araber friedlich zusammenleben, wie vor einigen Monaten hier im Deutschlandfunk Kultur ein Restaurantbesitzer eindrücklich schilderte.
Es ist wirklich ein Ort des Friedens, auch jetzt im Krieg. Alle sitzen zusammen, ob Araber, Juden oder Christen, alle sitzen zusammen. Speziell Jaffa ist ein Ort, wo verschiedene Religionen zusammenleben. Mein Nachbar ist zum Beispiel jüdisch. Neben meinem Haus steht eine Synagoge. Wir leben hier alle in Frieden. Wir machen keine Probleme. Wir mögen uns.
Ich finde, die Stimmen von Menschen im Nahen Osten, die gute Nachbarn sind und unter sehr schwierigen Umständen ein friedliches Miteinander praktizieren, die kann man nicht oft genug hörbar machen. Gleich hören Sie ein Gespräch mit dem Rabbiner Avi Dabush. Er leitet die israelische Menschenrechtsorganisation Rabbis for Human Rights. Und er ist ein Überlebender des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober. Wir erinnern in dieser Ausgabe des Religionen-Podcasts auch an das versuchte Attentat auf die Synagoge von Halle vor 5 Jahren. Wir berichten über die Zerstörung von jüdischem Kulturerbe in Deutschland nach 1945 und wir beleuchten das biblische Sündenbock-Ritual. In Israel setzt sich eine Organisation von Rabbinern und Rabbinerinnen seit mehr als 35 Jahren für Menschenrechte ein. Die Rabbis for Human Rights bauen Brücken zu Palästinensern und unterstützen sie ganz praktisch, etwa bei der Olivenernte im besetzten Westjordanland. Der Direktor dieser NGO ist Avi Dabush. Bis Oktober letzten Jahres lebte er im Kibbuz Nirim im Nordwesten der Negev-Wüste. Das ist einer der Kibbuzim, die von Hamas-Terroristen überfallen wurden. Es gab dort Tote und Verletzte und die Terroristen verschleppten Menschen in den Gazastreifen. Avi Dabush hat überlebt. Wie die Rabbis for Human Rights ihre Menschenrechtsarbeit nach dem Großangriff der Hamas auf Israel fortsetzen konnten, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Rabbiner Avi Dabush gesprochen. Ich habe ihn aber zunächst gefragt, was ihm und seiner Familie am 7. Oktober zugestoßen ist.
Kibbutz Nirim is less than 2 kilometers from Khan Yunis on the border of Gaza.
Der Kibbuz Nirim ist weniger als 2 Kilometer von Khan Yunis im Gazastreifen entfernt. Am 7. Oktober waren wir zu Hause, meine Frau, ihre 2 Kinder und ich. Am Abend zuvor hatten wir mit den Nachbarn den Jahrestag der Gründung des Kibbuz gefeiert. Gegen 6.30 Uhr morgens begann Raketenalarm, daran waren wir leider gewöhnt. Wir gingen also in den Schutzraum unseres Hauses. Nach 5 Minuten hörten wir draußen Schüsse. Ich rannte aus dem Schutzraum, verriegelte Tür und Fenster und holte ein paar Sachen, Wasser und die Handys. Damit startete ein sehr langer Tag, eine Nacht und noch ein Tag. So lange dauerte dieser schreckliche Angriff. Nach 8 Stunden erst erreichte die israelische Armee unser Haus. Wir verbrachten dann noch weitere Stunden in unserem Schutzraum und im Kibbuz-Schutzraum. Am nächsten Tag nachmittags wurden wir alle unter Beschuss evakuiert und in die Stadt Elat gebracht, wo wir in einem Hotel untergebracht wurden. Dort blieben alle Kibbuz-Bewohner 4 Monate lang. Seit Ende Januar lebt unsere Gemeinschaft nun provisorisch in der Stadt Beersheba.
We are in Beersheba now.
Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie heute, ein Jahr nach diesem traumatischen Erlebnis?
Wenn mich Menschen fragen, wie es mir geht, antworte ich meistens, dass wir gebrochen, aber stark sind. Wir, meine Frau und ich, versuchen zu verstehen, was die Menschen um uns herum brauchen, um zu helfen. Wir haben die Familien der Geiseln aus unserem Kibbuz Nirim auf einem langen Weg begleitet. Leider wurden vor einigen Monaten die Leichen der Bewohner Yagev Buchstav und Nadav Popplewell ihren Familien übergeben und wir haben sie in Nirim begraben. Wir müssen uns natürlich auch um uns selbst kümmern und tun das auch. Trotzdem beteiligen wir uns an dem Kampf für ein Ende des Krieges und für ein Abkommen, um die restlichen israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen lebend heimzubringen. Und auch an den Bemühungen, unseren geliebten Kibbuz Nirim und die ganze Gegend wieder aufzubauen.
Israel als Land und als Gesellschaft ist tief verwundet worden am 7. Oktober 2023. Wie hat sich die Gesellschaft Israels durch diese Erfahrung verändert?
Actually, it's really hard to say, because we are in the midst of a very big storm.
Diese Frage ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten, weil wir uns noch inmitten eines großen Sturms befinden und die blutigste Zeit des Konflikts erleben. Man kann auf jeden Fall beobachten, dass mehr Israelis harte Einstellungen gegenüber Palästinensern vertreten und sehr besorgt um die eigene Sicherheit sind. Und das kann man natürlich verstehen. Aber auf der anderen Seite zeigen Umfragen auch, dass viele Menschen in Israel, manchmal sogar die Mehrheit, langfristig friedliche Lösungen bevorzugen.
Rabbiner Avi Dabush, Sie selber leiten eine NGO, die Brücken baut, die auf Solidarität und Dialog setzt, gerade auch mit der palästinensischen Zivilbevölkerung. Wer sind die Rabbis for Human Rights und was genau machen sie?
Rabbis for Human Rights is an organization that was established during the First Intifada around 1988.
Rabbis for Human Rights ist eine Organisation, die 1988 während der ersten Intifada gegründet wurde. Das war eine Art Antwort auf den Aufschrei der Palästinenser, aber auch ein Ausdruck unserer Werte, der universellen moralischen Werte und der jüdischen Werte. Neben unserer Unterstützung für arme Leute in Israel arbeiten wir mit Menschen im israelisch besetzten Westjordanland zusammen, mit Bauern und Schafhirten, die unter dem Terror jüdischer Siedler leiden. Wir helfen Palästinensern, die mit Gewalt von ihren Olivenhainen und ihren Herden ferngehalten werden. Außerdem betreiben die Rabbis for Human Rights Bildungsarbeit und bringen jungen Menschen in Israel das Thema der Menschenrechte nahe. Und dann haben wir noch ein Projekt für den interreligiösen Dialog, das nach dem 7. Oktober wirklich stärker geworden ist. Wir bringen jüdische, muslimische und christliche Autoritäten zusammen, um Aktionen für Frieden und Menschenrechte zu fördern. Seit dem 7. Oktober haben uns unsere palästinensischen Partner im Westjordanland oft um Unterstützung gebeten. Um sie durch unsere Präsenz zu schützen, waren Rabbiner und Freiwillige immer wieder vor Ort. Leider gibt es in der israelischen Regierung und im Westjordanland viele Politiker, die Gewalt und den Gedanken der jüdischen Überlegenheit fördern. Wir sind eine Alternative dazu und werden nicht aufgeben.
Könnten Sie noch etwas näher erläutern, was die religiöse Grundlage für Ihren Einsatz für die Menschenrechte ist?
Die Rabbis for Human Rights haben ungefähr 160 Mitglieder, Rabbiner und Rabbinerinnen aus allen Strömungen des Judentums. Wir handeln aus der Überzeugung heraus, dass wir eine Verantwortung für alle Menschen haben. Wir sehen alle Menschen als gleich an, als Gottes Geschöpfe, die Gottes Bild tragen. Dabei sehen wir uns aber Menschen gegenüber, die Religion für ihre Zwecke missbrauchen. Ich kann da natürlich die Hamas nennen, aber auch Politiker in der israelischen Regierung und in der Knesset, die die Religion benutzen, um zu behaupten, dass Gott auf unserer Seite ist und dass dies unser Land ist und dass man dafür sogar Gewalt anwenden und Menschen Schaden zufügen kann. Daran glauben die Rabbis for Human Rights nicht. Wir Rabbiner und Rabbinerinnen glauben an Partnerschaft und an die Rechte der Palästinenser. Wir glauben, dass wir einen Weg finden müssen, um from the river to the sea, zwischen Fluss und Meer, zusammenzuleben.
And we believe that we must find a way from the river to the sea to live together.
In diesem Jahr haben sich die Rabbis for Human Rights entschieden für einen Waffenstillstand im Gazastreifen eingesetzt. Waren auch gemeinsame Aktionen mit ihren palästinensischen Partnern möglich?
Yeah, actually right now those days we are working towards our big olive harvest campaign.
Ja. Momentan bereiten wir uns auf eine große Kampagne zur Unterstützung der Olivenernte im Westjordanland vor. Die Ernte ist in wirtschaftlicher Hinsicht wirklich wichtig, gerade jetzt, wo die Wirtschaft im Westjordanland zusammengebrochen ist. Aber es ist nicht so einfach. Vielerorts versuchen vor allem gewalttätige Siedler, das Olivenpflücken zu verhindern. Sie beschädigen Bäume, nehmen Bauern ihre Oliven weg oder greifen sie an. Manchmal attackieren Siedler auch die freiwilligen Helfer der Rabbis for Human Rights. Wir versuchen also zu handeln und nicht nur zu reden. An Pessach im April sind wir mit Lebensmitteln auf den Gazastreifen zugelaufen. Das war eine symbolische Aktion. Wir konnten die Nahrungsmittel nicht übergeben, aber wir haben unsere Absicht gezeigt. Jetzt sind wir an einer Kampagne beteiligt, die Essen in den Gazastreifen hineinbringen will. Außerdem nehmen wir gespendete Nahrungsmittel mit ins Westjordanland.
Wenn Sie bei der Olivenernte helfen, dann hat das ja auch eine hohe Symbolkraft, denn der Olivenbaum steht ja unter anderem für Treue und für Frieden.
It's a way to say in a symbolic way, we want you here.
Es ist eine symbolische Art, den Palästinensern zu sagen, wir wollen euch hier haben. Ihr gehört auf dieses Land. Ihr seid hier verwurzelt und wir wollen mit euch Seite an Seite in Frieden leben. Aber unsere Unterstützung bei der Olivenernte ist nicht nur symbolisch, sondern auch eine ganz konkrete Hilfe.
Wie wird so ein Engagement zurzeit in Israel gesehen? Werden die Rabbis for Human Rights wahrgenommen? Werden sie gehört? Können sie in die israelische Gesellschaft hineinwirken?
Yes, definitely. We have a lot of supporters.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Israel viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Und ich denke, dass bei der Olivenernte im Westjordanland eine Menge freiwillige Helfer mitmachen werden. Natürlich haben viele Leute auch Angst, das verstehe ich. Andere dienen gerade als Reservisten in den Streitkräften oder kümmern sich um ihre Kinder. Aber ich glaube, dass trotzdem viele Freiwillige mit uns, den Palästinensern, bei der Ernte helfen werden. Auch wenn wir meistens Zuspruch für unsere Arbeit erfahren, gibt es natürlich auch andere Stimmen in Israel. Okay, aber wir fokussieren uns weiter auf unsere Werte.
Wie stellen Sie als Rabbiner und Menschenrechtsaktivist sich die Zukunft vor, die Zukunft des Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern?
I'm a person of faith and I do believe that we will find a way to live together.
Ich bin ein zuversichtlicher Mensch. Ich glaube, dass wir eine Art und Weise finden werden, zusammenzuleben. Wir müssen sie finden, dazu gibt es keine Alternative. Die große Frage ist, wie lange das dauern wird und wie viel Blut noch vergossen wird. Und das fällt in die Verantwortung der Politik. Ich muss sagen, dass wir gerade dunkle Zeiten erleben, was unsere politische Führung angeht. Ich meine nicht nur die Regierung, sondern auch die Opposition. Aber ich glaube an die israelische Gesellschaft und ich glaube an die Menschen in dieser Region. Ich glaube, dass die meisten Israelis und Palästinenser wirklich in Frieden leben wollen. Dass sie das Beste für ihre Kinder, aber auch für ihre Nächsten wollen. Ich bete dafür und habe Hoffnung. Und durch unsere Aktionen setzen wir uns dafür ein, dass dies bald geschieht und dass wir so viele Menschenleben wie möglich retten können.
Save as many lives as we can.
Er setzt auf Hoffnung und Mitmenschlichkeit und engagiert sich für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern, der Rabbiner Avi Dabush von der Organisation Rabbis for Human Rights. Vor 5 Jahren, am 9. Oktober 2019, wählte ein rechtsextremer Deutscher das jüdische Versöhnungsfest Yom Kippur aus, um einen Anschlag auf die Synagoge in Halle zu verüben. Er wollte die dort versammelten Jüdinnen und Juden ermorden. Als er die Tür der Synagoge nicht öffnen konnte, erschoss er auf der Straße und in einem Imbiss 2 Menschen und verletzte weitere Personen, ehe er festgenommen wurde. Der Mann ist 2020 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Auswirkungen des Attentats auf die Opfer und die jüdische Gemeinde sind immer noch zu spüren. Aus Halle berichtet Thyra Weider-Malberg.
Das Paulusviertel in Halle an der Saale. Hier fand vor beinahe 5 Jahren der Anschlag auf die Synagoge und einen Dönerimbiss statt. Heute erinnert eine Gedenktafel an der Synagoge an das Attentat. Fragt man die Menschen, die hier leben, ob das für sie noch eine Rolle spielt, ergibt sich ein gemischtes Bild.
Also eigentlich nicht. Klar, wenn ich vorbeifahre, wenn ich die ganzen Blumen sehe, dann kommt es da schon nochmal Gedanken so rein, aber an sich ist es eigentlich nicht mehr wirklich präsent.
Aber es geht ja auch nicht an einem spurlos vorbei. Also, könnte ja auch meine Mutter gewesen sein, die da gestorben wäre. Demzufolge nach denkt man schon daran. Auch insoweit es immer wieder passiert irgendwo, ja, in anderen Fällen auf andere Art.
Für die Betroffenen des Anschlages wirkt der 9. Oktober 2019 auf jeden Fall bis heute nach.
Ich war seit dem Anschlag nicht nochmal in Halle,
sagt Naomi Henkel-Gümbel, die das Attentat in der Synagoge erlebte.
Mittlerweile ist es so, dass ich schon so weit bin, dass ich einen Zug nehmen kann, der dann auch mal in Halle hält. Aber darüber hinaus habe ich die Stadt nicht nochmal besucht.
Die 33-Jährige war Teil einer Besuchergruppe, die für das jüdische Versöhnungsfest Yom Kippur aus Berlin nach Halle gekommen war. Heute lebt die Therapeutin größtenteils in Israel. Der Anschlag habe ihr Sicherheitsgefühl stark in Mitleidenschaft gezogen, erzählt sie via Zoom. Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober des letzten Jahres ebenso. Und auch die aktuelle Situation in Deutschland.
Ich denke, dass die Gefahr für Juden, Jüdinnen letztendlich von allen Seiten gerade im Moment kommt. Die Gefahr von rechts ist nicht mehr zu übersehen. Und antisemitisches Denken ist wieder sehr präsent in der Mitte der Gesellschaft und auch in linken, linksliberalen, progressiven Kreisen.
Einer, der dieselben Sorgen teilt, aber in Halle wohnt, ist Max Priworotzki. Auch er hat den Anschlag auf die Synagoge vor 5 Jahren miterlebt. Damals und heute ist er der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in der Saalestadt und der Gemeinden in Sachsen-Anhalt.
Unsere Gemeinde ist Bestandteil der jüdischen Gemeinschaft und das ist klar, dass wir uns sehr schlecht fühlen, weil wir wissen nicht, was morgen passiert. Es gibt Angst.
Auch der Anschlag selbst sei bis heute in der Gemeinde präsent.
Wir haben 2 Menschen, die verstorben sind. Die sind nicht Mitglieder der Gemeinde, die sind nicht jüdisch. Aber das ändert nicht an der Tatsache, dass wir fühlen, dass die sind verstorben, weil der Attentäter hat nicht geschafft, die Synagoge anzugreifen.
Hätte es an diesem Tag keine Todesopfer gegeben, hätte er persönlich den Anschlag schon verarbeiten können. Aber der Gedanke an Kevin Schwarze und Jana Lange lässt auch ihn nicht los.
Bei mir bleibt das und wahrscheinlich wird das für immer bleiben. Also dieses Gefühl, dass 2 Menschen sind gestorben und ich lebe.
Gleichzeitig hat sich nach dem Anschlag der Schutz der Gemeinde deutlich verbessert. Vor der Synagoge gibt es eine Polizeistation in einem Container und Videoüberwachung. Die Gemeinderäume in der Innenstadt sind durch eine 3-fache Sicherheitsschleuse geschützt.
Aber wichtigste Sache ist nicht die Technik und nicht die Türe. Wichtigste Sache ist die Zusammenarbeit mit der Polizei. Also die ist absolut hervorragend. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass besser sein könnte.
Auch sonst hat sich vieles verändert. Die kleine Gemeinde mit rund 500 Gläubigen ist in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, was manchmal überfordernd wirken kann. Doch grundsätzlich freut sich Priworotzki über die neu gewonnene Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Sachsen-Anhalt. So gibt es inzwischen einen Polizeirabbiner, vom Land finanzierte jüdische Kulturtage und in einem Pilotprojekt sogar jüdischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen. Bis heute empfindet Priworotzki große Dankbarkeit für die Solidarität, die die Gemeinde direkt nach dem Anschlag erfahren hat.
Wenn 2000 Menschen kommen zur Synagoge am Schabbat und machen diese Kette aus Menschen rund um Synagoge, also das ist etwas, was für immer in Erinnerung bleibt.
Auch Gemeindemitglied Igor Matwiez findet, dass sich seitdem in Halle einiges getan hat. vor allem dank einiger engagierter Menschen in der Stadt.
Die zivilgesellschaftliche Seite hat sich mit den ideologischen Hintergründen des Anschlags an vielen Stellen sehr gut auseinandergesetzt. Es gibt bis heute aktive Projekte, die da aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden sind.
Außerdem haben viele Institutionen des Landes Ansprechpartner für Antisemitismus geschaffen. Inzwischen gibt es sogar eine eigene Meldestelle. Doch das seien nur Einzelmaßnahmen, keine strukturelle Veränderung, kritisiert Matwiez, der sich auch für die SPD engagiert. Und so beschleicht den jungen Vater in Bezug auf seine Heimatstadt Halle ein
immer stärker werdendes Gefühl, dass es nicht der Ort sein wird, in dem ich wahrscheinlich alt werde.
Denn das Leben findet nicht nur an gut geschützten Orten wie der Synagoge statt, sondern auch im Stadtraum. Der sei eben nicht immer sicher für Menschen, die als Juden zu erkennen sind. Und seit die AfD bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr in Halle stärkste Kraft wurde, fürchtet Matwiez, dass die gewaltbereite Rechte noch enthemmter agiert. Ein zivilgesellschaftliches Projekt, das infolge des Anschlages entstanden ist, ist das Teekiez. Es ist aus dem Kiezdöner, einem der Tatorte des Anschlages, hervorgegangen und inzwischen eine Art Gedenkraum und Bildungsstätte geworden. Und ein Treffpunkt für die Überlebenden des Anschlages.
Das ist unser Ort,
sagt Ismet Tekin, einer der Mitbetreiber des Teekiez, der am Tag des Anschlages im Kiezdöner arbeitete. Für ihn ist, wie für viele Betroffene, die Solidarität untereinander eine wichtige Stütze.
Wir sind gerne hier und wir brauchen diesen Ort erstmal für uns zusammenzukommen, uns verstärken.
Und um gemeinsam zu arbeiten.
Wir wollen komplette Deutschland hier erreichen. Also wir haben diesen Schmerz. Und wir wollen nicht, dass weitere Menschen diesen Schmerz haben.
Seit dem Anschlag engagiert sich Tekin, wie auch Naomi Henkel-Gümbel und andere Überlebende, in einem bundesweiten Netzwerk von Betroffenen rechter Gewalt. Um das Erlebte gemeinsam aufzuarbeiten, aber auch, um politisch etwas zu erreichen, vor allem durch Bildungsarbeit.
Ich glaube, dass vor allen Dingen zum einen es mehr Bewusstsein braucht, was eigentlich die Lebensrealität betrifft von Juden und Jüdinnen. Und auf der anderen Seite ist es so, glaube ich, kann man das auch von Juden und Jüdinnen nicht abverlangen, dass sie sich immer so zur Schau stellen.
Jüdisches Leben sollte so alltäglich und akzeptiert sein, dass es keines gesonderten Schutzes mehr bedarf. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Nicht nur in Halle, auch im Rest von Deutschland.
5 Jahre nach dem Attentat von Halle gibt es leider nicht nur Gedenken und Solidarität. Manche haben den bevorstehenden Jahrestag zum Anlass genommen, in Google-Rezensionen zur Synagoge von Halle Hasskommentare zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt. In nur einer Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden die meisten der rund 3000 jüdischen Gotteshäuser in Deutschland von den Nationalsozialisten zerstört. Große Synagogen genauso wie winzige Betstuben. Die Pogromnacht wurde zum Vorboten der Vernichtung der jüdischen Gemeinden und des jüdischen Lebens in Deutschland. Was heute kaum noch jemand weiß, nach 1945 ging die Zerstörung des jüdischen Kulturerbes zunächst weiter. In beiden Teilen Deutschlands wurden noch erhaltene Überreste der jüdischen Geschichte nicht etwa geschützt und rekonstruiert, sondern demontiert. Der Autor Peter Seibert hat darüber jetzt ein Buch geschrieben. Kirsten Serobielfeld hat es gelesen und mit dem Verfasser gesprochen.
Ein hoher, bogiger Saalbau im maurischen Stil. Goldglänzende Leuchter hängen von der Decke herab, prachtvolle Mosaiken schmücken die Wände, der Toraschrein ist von einem kostbaren Samtvorhang verdeckt. Und dann ein kleines, geducktes Fachwerkhaus. Der Betsaal dort hat nur ein einziges windschiefes Fenster. Der Toraschrein ist in eine Nische an der Gartenseite gequetscht. Alles hier atmet Schlichtheit, ja Armut. 2 Synagogen. Die große, prachtvolle in Aachen und die kleine, ärmliche im westfälischen Oelde. 2 jüdische Gotteshäuser, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Und doch wird das Ma Tovu, das Eingangslied beim Eintritt in die Synagoge, in beiden vermutlich ähnlich andächtig geklungen haben. Die frommen Gesänge sind längst verhallt. Beide Synagogen gibt es nicht mehr. Im Novemberpogrom 1938 sanken sie in Schutt und Asche. Damals stürzten stolze Kuppeln und schlichte Giebel in den Straßenstaub. Unter dem Johlen der SA und dem Schweigen der Gaffer wurden heilige Geräte zertrümmert und verbrannt. Mit den Gebäuden verschwanden auch die Menschen. Und es verschwand die Erinnerung.
Ich habe mir angeschaut, was ist an Erinnerung zerstört worden? Was ist so als Relikt, als Monument, an dem sich Erinnerung entwickeln kann, zerstört worden, was die jüdische Geschichte anbelangt?
All diese Fragen hat sich der Medienwissenschaftler und Autor Peter Seibert gestellt und jetzt in seinem neuen Buch »Demontage der Erinnerung – Der Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe nach 1945« nach Antworten gesucht. Dabei konzentriert er sich auf die Demontage, die nach Ende des Krieges stattgefunden hat. Zwar standen in vielen Städten bis in die 1950er, 1960er Jahre noch Mauerreste und Ruinen, und doch wusste bald niemand mehr, wo einmal der Betsaal oder die Synagoge gewesen waren. Verdrängung und Vergessen hatten in kurzer Zeit ganze Arbeit geleistet.
Man denkt immer Reichskristallnacht 1938 und die Pogrome haben dann auch dazu geführt, dass die Mehrzahl der Synagogen abgerissen worden sind. Schaut man sich aber an, was nach 1945 in beiden deutschen Staaten liquidiert worden ist an Monumenten der jüdischen Kultur, ist man doch sehr überrascht.
Die Beispiele ähneln sich in Städten und Dörfern. Dort, wo einst eine Synagoge oder eine Betstube gestanden hatte, entstand nun ein Kino, ein Parkplatz, eine Tankstelle, ein Kaufhaus, ein Tanzcafé. Es wurde geräumt, saniert, planiert, renoviert. Nur Fragen wurden nicht gestellt. Fast schon grotesk, ein Fall aus Bingen am Rhein. Dort war die Synagoge im November-Pogrom abgefackelt worden. Doch ein paar schiefe Wände und Mauerreste waren stehen geblieben.
Bingen ist eine große Synagoge gewesen, eine wichtige Gemeinde gewesen. Und in dieser Synagoge standen noch nach 45 Sprüche wie Judah verrecke, sieg heil an der Wand. Dann ist nach 45 dort eine Weinstube eingerichtet worden. Dann hat schließlich die Gemeinde Bingen einen Großteil der Synagoge abgerissen und diese ist dann ersetzt worden, einmal durch Wohnungen, aber auch durch die Feuerwehr.
Die Feuerwehr, die sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 geweigert hatte, das brennende Gotteshaus zu löschen.
Eine Kontinuität, eine Geschichtsvergessenheit der deutschen Gesellschaft. Diese Zerstörung hat bedeutet, dass die Verbrechen vor Ort mitgetilgt worden sind. Es hat aber auch dazu geführt, dass ganze Kapitel der jüdischen Geschichte ausradiert worden sind. Demontage der Erinnerung, das ist wirklich flächendeckend. Ich würde auch sagen, systematisch zerstört worden ist nach 1945.
Denn 1945 legten die Deutschen in kollektiver Unbußfertigkeit ihre Seelen auf Eis. Die Krematorien waren kaum erkaltet, das letzte Kaddisch kaum gesprochen, als man auch schon aufhörte, nach den Verschwundenen zu fragen. Und wenn schon niemand nach den Betern in den großen und kleinen Synagogen fragte, wer hätte dann nach den Gebäuden fragen sollen? So wurden durch Abriss oder Umbau die letzten Spuren eines jüdischen Kulturerbes entsorgt. Die Ursache für diese Haltung sieht Peter Seibert in einer Mischung aus Ignoranz, Gedankenlosigkeit, Empathiemangel, Schuldabwehr und Antisemitismus. Diese Haltung, das macht Seibert deutlich, beschränkte sich auch keineswegs auf den Westen Deutschlands.
Es gibt natürlich den großen Unterschied, dass die DDR sich als antifaschistischer Staat verstanden hat. Das ist natürlich eine grundlegende Differenz.
Führte denn diese grundlegende Differenz zwischen den beiden deutschen Staaten in der DDR zu einer anderen Umgehensweise mit dem jüdischen Kulturerbe?
Das ist mitnichten der Fall. Die jüdische Geschichte ist in dieser Erbekonstruktion, also klassisches humanistisches Erbe, nie eigentlich aufgenommen worden. Die blieb ausgeblendet. Was wichtig wurde, das waren die Opfer des Faschismus. Man hat keine Denkmäler errichtet für die ermordeten Juden, sondern Denkmäler für die Opfer des Faschismus, das heißt in erster Linie Kommunisten.
Besonders augenfällig wurde das beim Umgang der DDR mit jüdischen Friedhöfen.
Das heißt, dass in vielen Fällen die Grabsteine abgeräumt und zusammengeschichtet worden sind zu einem Denkmal für die Opfer des Faschismus.
Natürlich hat sich heute vieles geändert. Seit den 1980er Jahren gibt es überall erfolgreiche Bemühungen, das jüdische Kulturerbe wiederherzustellen, es zu schützen und zu bewahren. Dass aber auch das manchmal in die Irre führen kann, mag das Beispiel der Synagoge im fränkischen Veitshöchheim zeigen.
Veitshöchheim ist tatsächlich wunderbar restauriert. Ein Idealzustand ist dort wiederhergestellt worden, der so überhaupt noch nie existierte. Und die Gewalt an der jüdischen Bevölkerung ist ausgeblendet worden.
So mag der prachtvolle Raum den Eindruck erwecken, als seien die jüdischen Beter nur einen Moment hinausgegangen und kämen gleich wieder zurück. Auch das natürlich eine Geschichtsklitterung. Er selber, so Seibert, würde dafür plädieren, das offene Geschichtsbuch zu zeigen und nicht die heilende Rekonstruktion.
Und eines macht Peter Seibert in seinem Buch auch deutlich, dass deutsche jüdische Gemeinden heute völlig selbstbestimmt und unabhängig von der nichtjüdischen Gesellschaft über ihre Erinnerungskultur und ihr Kulturerbe entscheiden sollen. Mein Nachbar, meine Kollegin, meine Chefin, die Politiker, die Ausländer, die Juden. Einzelne oder ganze Gruppen können zum Sündenbock werden. Er war's oder sie war's, sagt man und zeigt mit dem Finger auf andere. Jemand anderem die eigenen Verfehlungen zuschieben, dafür gibt's einen eigenen Ausdruck. Man macht ihn oder sie zum Sündenbock. Der Ausdruck geht auf ein Ritual in der hebräischen Bibel zurück. Da ging's um tatsächliche Böcke. Ziegenböcke. Gerald Beiroth weiß mehr.
Jemanden zum Sündenbock zu machen, kann heißen, ihm oder ihr eigenes Fehlverhalten in die Schuhe zu schieben. Es kann auch bedeuten, ihn zum Schuldigen für Missstände zu erklären, deren Verursacher schwer zu ermitteln sind. Merke, Probleme sind leichter zu ertragen, wenn es einen Schuldigen gibt, einen Sündenbock.
Und der Ewige redete zu Moschee. Rede zu Aharon, deinem Bruder,
heißt es im dritten Buch Mose. Dort ist von einem Sündenbock-Ritual die Rede. Die Israeliten wandern gerade durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land. Gott spricht zu Moschee oder Mose und sagt ihm, was sein Bruder Aharon im Tempelzelt tun und lassen soll. Aharon oder Aaron, wie er in christlichen Übersetzungen heißt, ist der erste Hohepriester des Volkes.
Von der Gemeinde Israels nehme er zwei Ziegenböcke zum Sündopfer und einen Widder zum Ganzopfer.
Die Tieropfer in der Bibel sind so zentral wie in der gesamten antiken Welt, weil sie das entscheidende Mittel sind, um Kontakt mit der Gottheit aufzunehmen.
Rabbinerin Birgit Klein ist Professorin an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Die Bibelstelle beschreibt, wie das Volk Israel sein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringt, wie sich Israel seiner Sünden und Verfehlungen entledigt, sich entsühnt. Spätere jüdische Generationen waren sich sicher, hier ist von einem Ritual des Versöhnungstages Yom Kippur die Rede. Der Bibeltext selbst nennt das Wort Yom Kippur noch nicht.
Es gibt zwei Böcke, die ausgesucht wurden, um Sühne zu schaffen, sowohl für das Allerheiligste als auch für das Volk Israel.
Für die Autoren der Bibel war die Sünde eine Verunreinigung. Sie führte dazu, dass das Allerheiligste des Tempelzeltes unrein wurde. Normalerweise schwebte Gott in einer Wolke darüber, so erzählt es der biblische Text. Eine Folge der Unreinheit konnte sein, dass Gott sich entfernte.
Das bedeutet, es musste das Allerheiligste gereinigt werden von der Sünde und das antike Waschmittel war das Blut des Opfertiers, das hier versprengt wurde.
Aharon schlachtet das erste Opfertier und verspritzt sein Blut im Allerheiligsten. Das tut er nur an diesem einen Tag im Jahr. Doch das zweite Opfertier wird nicht geschlachtet.
Und Aharon lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne darauf all ihre Missetaten in all ihren Verschuldungen und lege sie auf den Kopf des Bockes und sende ihn durch einen bereiten Mann in die Wüste, dass der Bock auf sich trage all ihre Sünden in ein ödes Land, sende er den Bock in die Wüste.
Das heißt, hier werden die Sünden in gewisser Weise fast auch in einer materiellen Form verstanden, so wie sie unrein machen in einer gewissen materiellen Form, so können sie aber auch über den Priester und seine Hände auf den Sündenbock übertragen werden und durch das Wegschicken auch aus dem Kulturbereich verbannt werden.
Die biblische Vorstellung von ritueller Unreinheit sei mit radioaktiver Strahlung vergleichbar. Man sieht sie nicht, doch sie kann alles kontaminieren. Opfer sind für die Bibel die richtige Form, sich von den Verfehlungen frei zu machen. Daher kennt sie alle möglichen Arten von Opfern. Die beiden Böcke sollen ein Chatat sein. Mit einem solchen Sündopfer oder Reinigungsopfer wollten Menschen in biblischer Zeit Verletzungen göttlicher Gebote wiedergutmachen. Ausdrücklich geht es um Regelverstöße, die sie aus Versehen begangen haben.
Das kann sein, dass man vielleicht vergessen hat, Abgaben abzuführen, den Zehnten religiöse Gebote verletzt hat, dass man rituelle Regeln verletzt hat. Also das kann eine Vielfalt sein von Bestimmungen, Geboten, die man nicht so erfüllt hat, wie man sie erfüllen sollte.
Zwar ist in der hebräischen Bibel an vielen Stellen von Tieropfern die Rede, also von Tieren, die rituell geschlachtet werden. Doch das Ritual des Bockes, den man in die Wüste schickt, das ist einzigartig und gibt jede Menge Rätsel auf. Der biblische Text sagt nicht, ob der Bock in der Wüste stirbt oder überlebt. Außerdem heißt es, der Bock werde zum Azazel geschickt. Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich Gedanken gemacht, wer oder was der Azazel ist. Eine Gottheit? Ein Wüstendämon? Vielleicht sogar ein Ziegendämon? Das wäre durchaus möglich. Der Azazel könnte auch ein Ort sein, ein Berg vielleicht. Für heutige Juden ist das alles graue Vorzeit. Seit 2000 Jahren gibt es im Judentum keine Tieropfer mehr und mithin auch keine Sündenböcke. Rabbinerin Birgit Klein.
Das Revolutionäre entsteht in der Entwicklung der jüdischen Religionsgeschichte in dem Moment, als der zweite Tempel im Jahre 70 nach christlicher Zeitrechnung zerstört wird und an die Stelle der Opfer die Gebete treten, nämlich die Gebete gesprochen werden zu den Zeiten, als ehemals im Tempel die Opfer dargebracht wurden und dann der Wortgottesdienst den Opfergottesdienst ersetzt. Das ist in der damaligen Antike eine revolutionäre Erscheinung, weil alle anderen Religionen noch am Tieropfer festhielten.
Etwa die Griechen und Römer, die Ägypter und Perser. Statt Böcke zu opfern, lesen Juden aber am Versöhnungstag Yom Kippur den Text über den Sündenbock vor. Geblieben ist auch der Gedanke, wir bringen unser Verhältnis zu Gott in Ordnung. Die Gemeinschaft bekennt alphabetisch alle Sünden, die jemand aus ihrer Mitte begangen haben kann. Ashamnu, wir sind schuldig geworden. Bagadnu, wir haben verraten. Gazalnu, wir haben geraubt. Und so weiter. In moderner wie in biblischer Zeit bekennen Juden an Yom Kippur ihre Verfehlungen. Der biblische Sündenbock kann erst dann mit den Verfehlungen beladen werden, wenn die Sünden genannt sind. Damit unterscheide er sich wesentlich vom Sündenbock in der Alltagssprache, sagt Rabbinerin Klein.
Wir brauchen das Wort Sündenbock genau im falschen Sinn, nämlich dass hier die Schuld bei anderen gesucht wird und nicht bei sich selbst und die Verantwortung abgeschoben wird und abgelenkt wird von sich selbst. Während beim biblischen Sündenbock bekennt man sich gerade zu den eigenen Sünden und Verfehlungen, dadurch, dass der Hohepriester dieses Sündenbekenntnis spricht und dadurch auch sogar nochmal die Sünden und Verfehlungen benennt. Das heißt, man übernimmt die Verantwortung und das ist die Voraussetzung, dass dieses Ritual überhaupt vollzogen werden kann und dass der Bock dann mit diesen Verfehlungen in die Wüste geschickt werden kann.
Das biblische Sündenbock-Ritual setzt also einen bewussten Umgang mit eigenen Verfehlungen voraus. Es hat nichts damit zu tun, die eigene Schuld oder etwa die Versäumnisse der Gesellschaft auf andere abzuladen, Menschen oder Gruppen. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen, die gibt's jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von 9:35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.